Es gibt ein vermutlich ungefähr 3 Jahre betragendes Zeitfenster, in dem die Demokraten noch eine reelle Chance haben, bei fairen Wahlen die Machtverhältnisse wieder zu drehen.
4 Jahre, die können einem kurz vorkommen oder sehr, sehr lang, je nachdem, wie viel so passiert. Für die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump gilt wohl eher Letzteres. Die ist in einem halben Jahr, zur Hälfte rum. Dann ist turnusgemäß Zeit für die sogenannten Midterm-Wahlen. Und auf die wollen wir in dieser Folge von Pott und die Welt vorausblicken. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bialecki. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Am 3. November, also in einem halben Jahr, werden die US-Bürgerinnen und Bürger, wenn alles wie geplant läuft, erneut wählen dürfen. Und zwar die Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats. Die Wahlen gelten als Stimmungstest und sie könnten je nach Ausgang die Handlungsfähigkeit des US-Präsidenten spürbar einschränken. Wir wollen deshalb über die aktuelle Stimmung und über die politischen Mächteverhältnisse in den USA sprechen.
Und wir freuen uns sehr, dass Klaus Brinkbäumer zu Gast ist. Er war viele Jahre lang US-Korrespondent für verschiedene Medien und ist heute unter anderem Host des Podcasts Okay America von der Zeit, gemeinsam mit Rieke Havertz, die ja auch schon hier bei uns zu Gast war. Herzlich willkommen, Klaus Brinkbäumer.
Hallo Frau Peetz, hallo Herr Bialecki.
Auf Ihrer Podcast-Seite heißt es, Sie und Rieke Havertz, Sie lieben die USA, obwohl Sie manchmal daran verzweifeln. Zum Einstieg die persönliche Frage mit Blick auf die Midterms. Freuen Sie sich darauf oder sind Sie eher verzweifelt?
Auf die Wahlen jetzt ganz speziell freue ich mich, weil sie ja ein demokratisches Lebenszeichen sein sollten, werden. Ich weiß nicht so genau, aber sie sollten es auf jeden Fall sein. Und es ist ja eine Gelegenheit, manche Dinge zu korrigieren. Ich glaube, dass diese Wahlen noch weitestgehend fair verlaufen müssten, wobei sie merken, dass ich da schon langsamer rede. Wer weiß, ob die Republikaner ein Wahlergebnis akzeptieren werden, wenn die Demokraten an vielen Orten knapp gewinnen sollten. Da habe ich meine Zweifel. Im Wesentlichen habe ich gute Laune, wenn ich an diese Zwischenwahlen denke.
Dankeschön. Wir haben es ja gerade schon gesagt, diese Midterms gelten so ein bisschen als Stimmungstest und aktuell ist die Stimmung ja nicht besonders gut in den USA. Donald Trumps Beliebtheit ist auf einem historischen Low, also sehr, sehr niedrig. Das gilt für die ganze Regierung. Das liegt vor allem am Irankrieg und den hohen Preisen für die Lebenshaltungskosten, die ja auch durch Trumps Zollpolitik noch mal teurer geworden sind. Dann kommt der Umgang mit den Epstein-Files dazu und vieles andere. Was müsste denn passieren, damit Trump diese Stimmung bis November nochmal rumreißt zu seinen Gunsten?
Es ist im Moment schwer abzusehen, dass ihm das gelingen wird. Aber um auf die Frage zu antworten, er müsste die wirtschaftliche Situation im Land in Wahrheit vom Kopf auf die Füße stellen oder einmal komplett drehen. Dahingehend, dass wieder mehr Menschen glauben würden, dass es dem Land besser gehe als vor der Trump-Wahl, dass es ihnen besser gehe als in der Vergangenheit, dass es ihren Kindern besser gehen würde als ihnen selbst. Also die Menschen müssten wieder an den American Dream glauben, was sie im Moment nicht tun. Und Trump hat seine Wähler und Wählerinnen auf mehreren Ebenen schwer enttäuscht. 2 davon haben Sie schon angesprochen, die Epstein-Files und den Krieg. Der Krieg ist das exakte, wirklich zu 180 Grad, nur das exakte Gegenteil dessen, was er im Wahlkampf angekündigt hatte. Und dann gibt es die Konflikte wie den mit dem Papst, wo viele der Anhänger und Anhängerinnen Trumps, die religiös sind, die verwurzelt sind bei den Katholiken oder bei den Evangelikalen, wo sie verstört wurden und wo sie sich fragen, warum jetzt auch noch dieser Nebenkriegsschauplatz. Da sind schon ganz schön viele Verstimmungen in sehr, sehr kurzer Zeit. Der Kern bleibt aber die Wirtschaft. Ne? Die steigenden Preise, die hohen Kosten für ganz besonders Öl und Benzin an den Gas-Stations wird immer wieder gemessen, wie es um Amerika steht. Und im Moment steht es nicht gut.
Und Sie haben es gerade schon mal so angedeutet oder zumindest gezögert, wenn wir über die Wahlen sprechen, wie sie denn so ablaufen werden. Ist davon auszugehen, dass sie tatsächlich seriös noch ablaufen?
Es gibt ein aus meiner Sicht vermutlich ungefähr 3 Jahre betragendes Zeitfenster, in dem die Demokraten noch eine reelle Chance haben, bei fairen Wahlen die Machtverhältnisse wieder zu drehen. Es laufen auf vielen Ebenen in den USA Versuche, am Wahlrecht herumzudoktern, viele Bevölkerungsgruppen von Wahlen auszuschließen. Und auch jetzt schon, das läuft während wir reden, gibt es Einschränkungen im Wahlrecht, gibt es Personalien, die wichtig sind, also Wahlleiter und Wahlbeobachter, vor allem geht es natürlich um Wahlleiter und Leiterinnen. Diese Posten werden mit Trump-Anhängern besetzt und es ist davon auszugehen, dass vor allem, wenn es knapp werden sollte, an bestimmten Orten die Republikaner, wenn sie die Wahlen knapp verlieren sollten, diese Wahlen anfechten werden. Dass sie demokratisch herbeigeführte Wahlergebnisse im Zweifel nicht mehr akzeptieren, das ist ja eine neue Qualität in Amerika. Und das haben wir am 6. Januar 2021 auf Bundesebene erlebt. Warum sollten sie also auf der Ebene der Bundesstaaten oder einzelner Wahlbezirke zurückhaltender sein? Ich rechne sehr damit, dass die Republikaner, wenn es so hauchdünn ist, überall dort, wo es hauchdünn ist, die Wahl anzweifeln werden.
Dann spielen wir das doch mal durch. Die Demokraten würden die Mehrheit tatsächlich gewinnen im Repräsentantenhaus. Das gilt im Senat ja als relativ unwahrscheinlich. Was würde Ihnen das denn ermöglichen? Inwiefern könnten Sie Trump überhaupt beschränken?
Die Demokraten könnten zunächst einmal wieder auftauchen, ne, in die Öffentlichkeit zurückkommen. Sie sind ja auch deshalb so still im Moment, weil sie de facto machtlos sind, weil sie keine Ausschüsse kontrollieren, weil sie die Macht auf allen Ebenen verloren haben und das wirkt sich aus. Also sie wären wieder präsenter, das wäre das Erste. Sie könnten mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus ein Impeachment-Verfahren, ein drittes Amtsenthebungsverfahren an den Start bringen. Das würde dann irgendwann auf der Strecke abgeschossen werden, spätestens im Senat. Käme es nicht durch, aber es würde Trump beschäftigen, es würde Neuigkeiten produzieren, es würde das Thema besetzen, es würde die Regierung schwächen, weil ablenken und binden. Viele Dinge kämen an die Öffentlichkeit. Ein Amtsenthebungsverfahren zum Beispiel wegen des Irankrieges, ne? Weil das ein illegaler Krieg ist, den der Präsident nicht hätte beginnen dürfen. Das ist jetzt die Perspektive der Demokraten, aber nach allem, was ich sagen kann, ist die ja rechtlich gedeckt. Die Demokraten könnten in wirtschaftliche Dinge hinein regieren, wenn sie die Mehrheit wieder hätten. Sie hätten die Kontrolle über diverse wichtige Ausschüsse im Repräsentantenhaus. Und wenn sie dann noch den Senat, da sind wir ja noch gar nicht dazu gewinnen, dann wäre eine ja richtig breite Opposition gegen Donald Trump aufgebaut und dieser Präsident wäre eine Lame Duck. Ne? Er wäre jedenfalls, oder ein bisschen vorsichtiger formuliert, er würde natürlich weiter Executive Orders verfassen, aber er wäre deutlich gebremst.
Weil Sie den Irankrieg jetzt gerade angesprochen haben, den Trump ja auch im Alleingang gestartet hat und am 1. Mai ist die Frist abgelaufen, die 60-Tage-Frist, wo er die Zustimmung vom Kongress hätte bekommen müssen. Er sagt jetzt, die Waffenruhe hat diese Frist sowieso ausgehebelt und außerdem haben andere Präsidenten auch nie was auf diese Regel gegeben. Was sagt das aus über die Rolle des Kongresses, selbst wenn man da eine demokratische Mehrheit hätte?
Die Rolle des Kongresses ist interpretierbar und dehnbar und wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Wir haben das schon öfter mal erlebt in der amerikanischen Geschichte, dass der Kongress zahnlos war und nicht sehr stark eingegriffen hat. Wenn die Mehrheiten im Kongress mit der Partei zusammenhingen, die auch den Präsidenten stellte, ne, dann ist die Kontrolle immer wieder mal eingeschränkt. Jetzt im konkreten Fall ist es absurd, wie sehr die Republikaner sich unterworfen haben, wie sehr sie alles mittragen, also auch auf die eigene Rolle verzichten, wie sie also nicht mehr in wirtschaftlichen Dingen kontrollieren wollen, wie sie den Krieg einfach so geschehen lassen, es einfach so passieren lassen, dass die Regierung Trump von einem Sondereinsatz einer Militäroperation, aber nicht von einem Krieg reden will. Die republikanischen Senatoren und Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben die eigene Rolle preisgegeben und damit die Kontrollfunktion des Kongresses, die Gewaltenteilung ausgehebelt. Das wäre sofort wieder anders, wenn die Demokraten die Mehrheiten hätten und dann offensiver würden. Man kann also nicht sagen, dass auf Dauer der Kongress jetzt geschädigt sei. Zurzeit aber ist er es. Es gibt im Moment keine Checks and Balances, wie wir sie aus den guten Zeiten der amerikanischen Geschichte kennen, weil die Kontrollfunktion nicht ausgeübt wird, auch nicht durch den Supreme Court, der ja auch auf Trumps Seite steht. Im Moment ist es eine Art gleichgeschaltetes System.
Ich würde gerne noch einmal kurz auf die Demokraten zurückkommen. Schauen und ein bisschen in die Tiefe gehen. Trump ist ja sehr unbeliebt und die Republikaner könnten die Mehrheit tatsächlich verlieren im Haus an die Demokraten. Das heißt aber gar nicht, dass die Demokraten irgendwie beliebt wären gerade. Was machen sie denn für Fehler, die Demokraten? Sie haben einen Grund schon genannt gerade, dass sie einfach keine Öffentlichkeit haben. Das kann man jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber welche Fehler gibt es denn und wie könnte eine bessere Strategie für diesen Wahlkampf und vielleicht auch darüber hinaus dann aussehen?
Die Demokraten haben eine ganze Menge Fehler gemacht in der jüngeren Vergangenheit. Die fangen damit an, dass sie Kandidaten und Kandidatinnen in entscheidende Wahlkämpfe geschickt haben, von denen sie selber nicht wirklich überzeugt waren. Einfach weil die dran waren. Das galt für Hillary Clinton, das galt für Joe Biden. Die waren halt da, die hatten es halt verdient. Die konnte man nicht aus dem Weißen Haus befördern im Falle Bidens. Obwohl, und das merken Sie, wenn Sie in Washington recherchieren, wenn Sie dort mit Demokraten und Demokratinnen reden, die Partei wusste, dass die nicht die besten Leute waren, die diese Partei hatte. Schwerer Fehler, ne? Dann ein, und daraus folgt, weil das Ihre Frage war, was sollten Sie tun? Ein höchst professionell vorbereiteter Wahlkampf, eine Vorwahl, bei der die besten Kandidaten und Kandidatinnen getestet werden, sich beweisen, dadurch prominent werden. Obama war zu Beginn seiner Kampagne auch nicht prominent. Er ist es dann geworden. Und dann ins Rennen geschickt werden und dann noch gewinnen können. Also ein Senator wie John Ossoff aus Georgia ist jetzt noch nicht bekannt landesweit, der kann es aber werden, wenn er in Vorwahlkämpfen sich richtig beweisen muss. Und das ist einer von vielen, die es potenziell könnten. Ganz wesentlicher Punkt ist dieser ewige Richtungsstreit, liberal oder moderat, wollen wir links sein und ganz modern oder wollen wir in der Mitte sein, der hat die Partei an die Grenze der Unwählbarkeit getrieben. Die Demokraten sind in wirklich vielen Teilen der USA, und das meint einstige Swing States wie Ohio oder Pennsylvania, nicht mehr wählbar. Warum? Weil sie als zu elitär, ostküstig, liberal, so kulturkriegerisch wahrgenommen werden. Eine naheliegende Konsequenz ist, dass sie an den jeweiligen Orten die dort passenden Kandidaten und Kandidatinnen auswählen, um dann an viel mehr Orten wieder konkurrenzfähig zu sein und diesen Richtungsstreit zu vergessen. Ist das Opportunismus? Kein bisschen. Das ist Politik, ne? Dass man versucht, überall Wahlen gewinnen zu können. Ein dritter Punkt, ich möchte jetzt nicht endlos reden, aber ganz, ganz wichtig ist eine Kommunikationsstrategie. Die Demokraten haben bisher kein Mittel gefunden auf das Dauerfeuer Donald Trumps, diese permanente Richtungsänderung, dieses Gewinnen von Aufmerksamkeit und Halten von Aufmerksamkeit, was Trump ja wirklich beherrscht, zu reagieren, das können die nicht kontern. Gavin Newsom schafft das ein bisschen in Kalifornien, aber auf so einer ironischen, satirischen Ebene. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Medienstrategie des Weißen Hauses Donald Trumps ist zwingend nötig. Und das ist schwer, ne? Also integer, aber laut zu kommunizieren, ist eine echte Aufgabe. Aber ohne das geht's nicht.
Aber wenn ich Ihnen zuhöre und das richtig verstehe, dann ist es ja wirklich ein Spagat. Einerseits zum Beispiel in Sachen Kommunikationsstrategie geschlossen eine Antwort auf Trumps Kommunikation zu finden. Und trotzdem sagen Sie, man muss eigentlich Kandidaten danach auswählen, je nachdem, wo man versucht, gerade die Wahl zu gewinnen. Also es gibt eigentlich keine allgemeingültige Lösung. Wie kann diese Gleichzeitigkeit gelingen?
Durch eine klare Rollenverteilung. Und ich sage überhaupt nicht, dass das einfach sei. Die klare Rollenverteilung könnte sein in den etwas mehr in der Mitte befindlichen ländlicheren Gegenden, Industriestandorten, wo moderate Kandidaten und Kandidatinnen größere Chancen haben, eben solche zu finden, die dann sich aber für die regionalen Themen einsetzen, für den Standort einsetzen, die sich also an ihre Rolle halten und dann eine Präsidentschaftskandidatin, hoffentlich eine Frau, oder einen Präsidentschaftskandidaten zu finden, hinter denen die ganze Partei rückt, hinter dem sich alle versammeln können, der oder die dann auch den Spielraum bekommt, den demokratische Kandidaten und Kandidatinnen in der Vergangenheit oft nicht hatten, weil die Partei immer sofort gezweifelt hat. So ein bisschen wie die deutsche SPD. Ist Kamala Harris die Richtige? Ha, jetzt haben wir sie nominiert. Ha, wollen wir wirklich hinter ihr stehen? Und dann vergeht wieder eine Woche und wieder eine Woche und wieder eine Woche. Und dann wird Kamala Harris natürlich nicht gewählt. Ne? Wenn sie zu spät nominiert wird und dann angezweifelt wird. Und dann führt das dazu, dass viele Menschen in den USA die Kandidatin noch nicht mal wirklich wahrgenommen haben. Die kannten Kamala Harris nicht. Ne? Die Demokratische Partei hat eine Entschlossenheit vermissen lassen, die die Republikaner seit vielen Jahrzehnten haben. Die Republikaner sind die härtere Partei, die sind kälter im Umgang mit der Macht, die versammeln sich dann im Zweifel selbst hinter jemandem wie Donald Trump, den sie gestern noch verachtet haben. Aber weil das dann ihr Mann ist, alle hinter Trump, ne, das schaffen die Republikaner. Und das müssten die Demokraten auch schaffen, wenn sie dann wieder gewinnen wollen. Anders werden sie es nicht gewinnen.
Die Republikaner sind kälter und härter im Umgang mit der Macht, sagen sie. Nun haben sie vorhin auch gesagt, es gibt ja schon so Fragmentierungen und Absetzbewegungen, erste zu erkennen. Wie stark ist denn der Rückhalt noch wirklich für Trump, wenn man auch ein bisschen in die MAGA-Bewegung, also Make America Great Again, reinzoomt? Wie viel Rückhalt hat er noch?
Ist ganz schwer zu sagen, weil es zwei unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, die nicht beide gleichermaßen wahr sein können. Die eine ist, und da stehe im Moment ich, dass es so eine themenbezogene Skepsis gibt, aber nicht personenbezogen. Also, dass es viele Menschen gibt, die Trumps Politik in Sachen Iran ablehnen, weil er etwas anderes versprochen hatte, weil sie nicht sehen, wohin dieser Krieg führen soll und weil die Preise in den USA steigen, die aber trotzdem hinter Trump bleiben, weil die Alternative wäre, dann die Demokraten zu wählen oder weil sie sich so sehr mit Trumps Politik verschränkt haben, dass sie im Prinzip weiterhin alles mittragen, was dieser Präsident macht. Die andere Wahrnehmung ist, da bricht gerade etwas, weil Trump den Krieg begonnen hat, weil er den Papst angreift, weil die Wirtschaftsdaten sind, wie sie sind, weil der Präsident langsam krank oder sehr alt zu werden scheint und immer noch erratischer redet als gestern. Vielleicht stimmt auch beides ein bisschen, dass manche Menschen bei der zweiten Position sind und die Loyalisten, der Kern der MAGA-Bewegung, bei der ersten Position. Es muss aber auf jeden Fall ein Alarmzeichen für die Trump-Mannschaft sein, dass Leute wie Tucker Carlson von Trump wegrücken. Also wirklich richtig wuchtig auftretende Podcaster, die zu Trumps Wahl aufgerufen hatten, die treu hinter ihm waren und plötzlich sagen, es war ein Fehler, Trump jemals unterstützt zu haben. Leute wie Carlson sind wichtig bei den Republikanern und das spielt eine Rolle auch für Trump selber. Man hat ja gemerkt, wie sehr ihn das getroffen hat.
Und wenn Sie das so beschreiben, dass man, ich glaube, Sie haben gesagt, es gibt auch eine große Verschränkung mit Trump. Und ich frage mich so ein bisschen, gibt es denn überhaupt noch eine Alternative für die Republikaner? Also wie abhängig ist man von Trump? Wir sprechen öfters dann mal über J.D. Vance, der ja nun wirklich einfach, zumindest was das Charisma angeht, nicht ebenbürtig Trump ist und auch gerade immer wieder in so ganz unmögliche Jobs und Situationen gebracht wird von Trump. Also wie sehr brauchen die Republikaner Trump auch?
Ich habe im vergangenen Jahr sehr viel Zeit in den USA verbracht bei der Recherche für ein Buch und war sehr überrascht darüber, wie sehr sich auch 25-Jährige Trump unterworfen haben. Wie sehr sie sagen, der weiß etwas, was wir nicht wissen können. Bestens ausgebildete Menschen in Washington D.C., Anwälte, Anwältinnen, Leute, die für Parteistiftungen oder Medienunternehmen arbeiten, die Traumjobs in Washington haben, sagen, der Mann führt uns in eine bessere Zukunft und wir können nicht alles wissen, was der weiß. Das ist eine religiöse Verklärung, die mich tatsächlich an faschistische Zeiten erinnert hat. Und diese Menschen sind ganz treu bei Trump, auch weiterhin. Die entscheidende Frage ist, wie groß ist die Gruppe derer, die treu bei Trump sind? Der Kern der MAGA-Anhängerschaft steht zu diesem Mann, weil für die Donald Trump diese Bewegung ist. Der personifiziert diese Bewegung. Der ist die Leitfigur, der sie hinterherlaufen und sie haben sich entschieden, das zu tun. Diese Anhänger sind leidensbereit. Die nehmen auch in Kauf, dass die Preise höher sind. Die nehmen im Zweifel sogar in Kauf, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, weil sie sich so emporgehoben wähnen und als Teil einer Bewegung sehen. Das passiert ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Ist das aber die Mehrheit? Das ist die ganz entscheidende Frage. Oder wie groß ist diese Gruppe? Im Moment, und jetzt komme ich zum Kern Ihrer Frage, hat sich die Partei Donald Trump unterworfen? Wenn Sie mal die Bilder sehen, wie im Kongress die Republikaner jubeln, wenn Trump deine State of the Union Speech hält dort, wie sie die Fäuste emporrecken und USA, USA brüllen, wenn Trump den Angriff auf Grönland ankündigt oder dergleichen, da ist keinerlei Kritik mehr. Und wenn jemand Trump kritisiert, wie Marjorie Taylor Greene vor einiger Zeit, eine Abgeordnete im Repräsentantenhaus, dann tritt sie sofort danach zurück. Dann äußert sie einen kritischen Satz und weg ist sie. Das baut natürlich keinen Widerstand in der Partei auf. Die Partei ist ideologisch hinter Trump. Sie fühlt sich bestätigt durch Trump. Sie hat an ganz entscheidenden Stellen Migrationsgesetze betreffend, Abtreibungsgesetze betreffend, das bekommen, was sie wollte. Trump hat bereits geliefert. Das ist ganz wichtig für die Einschätzung der Loyalität. Die Partei sieht oder hat gesehen, dass Trump Dinge eingelöst hat. die stehen zu ihm. Und was die Nachfolge angeht, die Suche läuft hinter den Kulissen schon. Im Moment glaube ich, dass es eher Rubio sein wird als Vance, dass auch Trump sich eher bei Rubio einsortiert. Der hat ihm sehr viel Macht gegeben, 2 wichtige Posten, National Security Advisor und Außenminister. Wann gab es diese Machtballung jemals? Rubio scheint derjenige zu sein, der dann irgendwann auch ein sogenanntes Endorsement, also eine Empfehlung von Trump kriegen könnte. Das ist noch ein bisschen weit weg, ne? Aber das könnte kommen und dann so als Nachfolger aufgebaut werden. Und dann wird es weitergehen. Der wird die Trump-Politik im Zweifel weiterverfolgen. Aber das ist alles noch nicht ausgemacht, ne? Wir sind da gerade im spekulativen Bereich.
Sie haben dieses Heilsversprechen, diesen praktisch messianischen Charakter angesprochen, Herr Brinkbäumer. Nun wird auch der beste Heilige irgendwann mal älter. Und bei Trump sieht man das ziemlich zurzeit, finde ich. Spielt das irgendeine Rolle in seiner Anhängerschaft, dass sein Gesundheitszustand offensichtlich nicht mehr der allerbeste ist?
Bei seiner Kernanhängerschaft erstaunlich wenig. Die Diskussion, die bei Joe Biden geführt wurde über den Gesundheitszustand und die Fähigkeiten des Präsidenten, erleben wir jetzt nicht, jedenfalls nicht von diesen Leuten. Die lassen Trump sehr viel durchgehen und halten das eher für Verunglimpfung durch die Demokraten. Ein polarisiertes Land, und das sind die USA ja zweifellos, bringt die Menschen immer wieder dazu, dass sie sich so fundamental entscheiden, zu welcher Seite sie gehören wollen. Und wenn ich mich entschieden habe, auf der republikanischen Seite zu stehen, dann höre ich das nicht, ne? Dann will ich das nicht wahrhaben, dass Donald Trump möglicherweise in die Demenz abgleitet. Da muss man vorsichtig sein, weil es keine gesicherte Diagnose gibt. Aber es wird in den USA von neutraleren Medien und natürlich sowieso auf der demokratischen Seite längst darüber spekuliert, warum Trump innerhalb von 30 Sekunden manchmal, ne, denselben Satz 3-mal sagt. Also wirklich identische Sätze wiederholt. Und Trump hat immer schon erstaunliche Reden gehalten. Das hat er aber vor 8 Jahren nicht getan. Das ist neu. Dieses sehr, sehr redundante, repetitive ist eine neue Qualität. Sehen das seine Anhänger? Nein, kein bisschen.
Wenn man sich diese ganzen Entwicklungen, Verschiebungen, Dynamiken vor Augen führt, dann würde ich Sie zum Schluss gerne nochmal fragen, was glauben Sie? Wir sind jetzt ein halbes Jahr vor den Midterms. Wie viel kann sich da noch verändern, verschieben, vielleicht doch nochmal eine ganz andere Richtung nehmen?
Oh, amerikanische Politik und Prognosen. Die wahrscheinlichste Abfolge der Dinge ist für mich die, dass Trump nicht aus diesem Krieg herausfindet, dass er schlicht den Ausweg nicht findet und dass es ein nächster endloser Krieg wird. Vielleicht mit einem dauerhaften Waffenstillstand, aber keiner wirklichen Lösung dieses Konfliktes. Und dann müssten die Demokraten eigentlich die Wahlen gewinnen können, im Repräsentantenhaus allemal. Und selbst im Senat, Sie haben es eingangs gesagt, wo es nur um ein Drittel der Sitze geht und vor allem um Sitze, die eigentlich fest in republikanischer Hand sind. Ich glaube, dass das das Wahrscheinlichste ist. Trump wird also nicht den Ausweg finden und die Republikaner werden bestraft werden bei den Midterms. Es sind viele Dinge möglich, aber 2 andere Szenarien sind auch noch denkbar. Einmal, dass Trump es schafft, dass er morgen diesen Krieg beendet und einen Sieg verkündet und dann es irgendwie wieder hinkriegt, sofort andere Narrative ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Und das hat er ja schon oft geschafft, dass dann Dinge sehr schnell vergessen waren. Nur so konnte er überhaupt wiedergewählt werden, ne? Weil Dinge aus seiner ersten Amtszeit vergessen oder abgehakt oder irgendwie beiseite geräumt worden sind. Dafür ist schon noch genug Zeit. Das kann ihm gelingen. Und dann das Dritte, dass etwas ganz Überraschendes passiert. Etwas, womit wir alle nicht rechnen. Eine gesundheitliche Diagnose, ein, ich mag es jetzt gar nicht aussprechen, aber Attentatsversuch, ne? Wir haben ja gerade erst einen weiteren erlebt im Hilton in Washington DC. Solche Dinge sind in den USA in diesen hitzigen Zeiten selbstverständlich auch immer möglich.
Mit dem Journalisten Klaus Brinkbäumer haben wir auf die Zwischenwahlen in den USA im November vorausgeblickt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, es war eine Freude.
Und jetzt nehmen wir uns noch mal einen Moment, um über das Gespräch, das wir übrigens am 4. Mai aufgezeichnet haben, das muss man ja in diesen Zeiten immer dazu sagen, zu reflektieren. Ich fange mal an. Also ich fand das ein sehr interessantes Gespräch mit Klaus Brinkbäumer und vor allem fand ich interessant, wie er so gegenübergestellt hat, einerseits die Demokraten und dann die Republikaner, also die Demokraten, die diesen ganz schwierigen Spagat schaffen müssen zwischen irgendwie eine Antwort auf Trump finden, geschlossen dastehen, hinter einem Kandidaten sich versammeln, aber gleichzeitig individuelle Lösungen Lösungen finden, je nachdem, wo man gerade versucht, eine Wahl zu gewinnen. Und bei den Republikanern, ja, finde ich, ist sehr deutlich geworden, dass dieser Rückhalt hinter Trump natürlich der ganz große Vorteil und Unterschied zu den Demokraten ist, dass daraus aber auch so eine Abhängigkeit entstanden ist und eben, den Punkt fand ich wichtig, wie verklärt er auch einfach von normalen Menschen teilweise ist. Ich glaube, das hilft auch aus einer deutschen, europäischen Perspektive nochmal zu verstehen, warum weiterhin Trump eigentlich doch auch sehr viele Anhänger hat. Martin, wie ging's dir?
Ja, Katharina, danke. Wie so viele Analysen über die USA müsste man auch diese anfangen mit normalerweise und dann sehr schnell sagen, normal gibt es halt nicht mehr in diesen Zeiten, denn normalerweise würden die Demokraten abräumen bei dieser Wahl und mit Schimpf und Schande würde Trump schon längst zum Hof gejagt worden sein. Das, ob das so sein wird im November, das bringt man uns selber gesagt. Amerikanische Politik und Prognosen, das wissen wir nicht. Es sieht jetzt alles danach aus, aber es kann einfach so wahnsinnig viel noch passieren und da wollte ich auch zwei Aspekte raus. Einmal diese extrem lenkbare Öffentlichkeit, die nicht nur von Trump, sondern weil das System so ist, wie es ist, sehr, sehr einfach zu manipulieren und zu steuern ist, weil die Medienlandschaft extrem fragmentiert ist, weil die Bereitschaft zur Erregung so hoch ist und Stichwort System. Trump spiegelt einfach in sehr, sehr vielem ein Land, ein Zustand, ein System, das sich an ihn gewöhnt hat, das sich nicht dann ändern wird, wenn er einfach weg ist. Es gibt auch so eine Sehnsucht nach dieser Spiegelung und nach einem Zustand, in dem sich Amerika, finde ich, ein bisschen verloren hat, bei allem Respekt vor und bei aller Liebe zu diesem großen Land, dass sein Gesundheitszustand so gar keine Rolle spielt für die, die wirklich so Heilserwartungen haben und ihn als eine Art Messias sehen. Das finde ich nach wie vor einfach krass, wenn man das so platt sagen darf. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Danke fürs Zuhören, sagen Martin Gerlecki
und Katharina Peetz. Tschüss und bis zum nächsten Mal.